Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Mein Name ist Dennis Nösler und mir gegenüber sitzt Wolfgang Vandenberg, der Chefredakteur der Ärztezeitung. Grüß dich, Wolfgang.
Grüß dich, Dennis.
Wir machen heute angesichts der Themenlage eine Art Coronavirus-Roundup, eine Zusammenfassung, weil es heute so viel an Informationen gab, so viel an Neuerungen. Und da reden wir gar nicht mal über die Kontaktbeschränkungen, die seit heute flächendeckend in Deutschland gelten. Nein, über medizinische, ärztliche, gesundheitspolitische Themen, da haben wir so viel. Deswegen wollen wir mal die Headlines heute zusammenfassen. Und Wolfgang, das erste Thema, das du hast, sind die Nothilfen für die Kliniken.
Ja, Kabinett beschließt Nothilfe für Kliniken. Eines von beiden Gesetzesvorhaben, wir kommen ja gleich noch zum Infektionsschutz, aber zunächst mal geht es um die Nothilfen für Kliniken. Und wer so das vergangene Wochenende Revue passieren lässt, der weiß, dass es nach dem Entwurf, der dann über den bereits am Freitag bzw. am Samstag berichtet wurde, ist schon heftige Irritationen vor allen Dingen von Seiten der Kliniken gegeben hat. Also alles viel zu knapp, alles viel zu wenig, alles viel zu unterbemittelt, wenn man so sagen möchte. Und hier haben jetzt die Referenten die einzelnen Abteilungen im Bundesgesundheitsministerium nachgearbeitet und nachgeliefert. Wir kommen also jetzt in Summe auf ein Paket von etwa 7,8 Milliarden Euro, das jetzt geschnürt wird. Das finanziert sich einerseits aus dem, was der Bund bereit ist zuzugeben, roundabout 3 bis 3,5 Milliarden Euro. Und dann werden noch aus den Rücklagen des Gesundheitsfonds werden etwa 4 Milliarden Euro genommen. Man hat überall in den einzelnen Bereichen nochmal nachgelegt, nachgebessert. Auch was die intensivmedizinischen Behandlungseinheiten angeht, mit künstlicher Beatmung, wo vormals die Rede von 30.000 Euro Bonus stand, das ist jetzt aufgestockt worden auf 50.000 Euro Bonus. Und so gibt es viele Veränderungen, die jetzt insofern den Kliniken sehr entgegenkommen. Erste Reaktion der Ersatzkassen und auch der AOK dazu überwiegend positiv und Appell an die große Solidarität. Ja, Dennis, das Stichwort Infektionsschutz habe ich angesprochen. Da hast du ja auch schon am Wochenende tief Einblick genommen. Was hat es damit auf sich und was hat es vor allen Dingen mit dem Gerücht auf sich, dass sich der Bundesgesundheitsminister hier mehr Macht verschaffen möchte?
Da ist was dran in gewisser Weise, weil die Macht hat er heute nicht. Im Infektionsschutzgesetz dürfen eigentlich nur die Länder und die unmittelbaren Gesundheitsbehörden tätig werden. Und das will er ändern mit einem ebenfalls heute vom Bundeskabinett beschlossenen Reformvorschlag. Beide, das was du gerade angesprochen hast und das die Reform zum Infektionsschutzgesetz, sollen diese Woche noch durch den Bundestag gehen und, wenn es klappt, bereits am Freitag von der Länderkammer gebilligt werden. Wenigstens die Änderungen beim Infektionsschutz wären zustimmungspflichtig, denn Jens Spahn will, dass in einer epidemischen Lage von nationaler Tragweite, das wäre der Fall, er, also sein Ministerium, ohne Zustimmung der Länderkammer relativ viel mit Rechtsverordnung erlassen kann. Das geht so weit, dass er zum Beispiel per Rechtsverordnung ohne Zustimmung durch andere sagen kann, Reiseunternehmen dürfen nicht mehr nach Deutschland. Oder er könnte bestimmt durch eine Rechtsverordnung, wir setzen mal die und die Regelung im SGB V aus. Oder er könnte sagen, ich ändere mal diese GBA-Richtlinie. Er könnte in den Bundesmandelvertrag eingreifen für Ärzte. Er könnte die gesamte Arzneimittel, Medizinprodukte, Schutzausrüstung, Produktion, Herstellung, Preisfindung, Beschaffung, das könnte er alles über Rechtsverordnungen aus einem Haus ändern. Das mag in so einer Krise vielleicht hilfreich sein. Das erzürnt allerdings natürlich die Länder und die Kommunen. Und aus der Opposition gibt es auch schon Kritik. Die Grünen beispielsweise, auch die FDP hat sich kritisch geäußert, die Grünen beispielsweise sagen, so wie es jetzt da drin steht, nämlich dass die Bundesregierung alleinig entscheiden können soll, dass eine epidemische Notlage vorliegt, das geht denen zu weit. Das wollen sie eigentlich bitte im Bundestag gesehen haben, damit ein bisschen parlamentarische Kontrolle drin ist. Wir werden gespannt zuschauen, was da kommt. In Sachen RKI gab es heute wiederum dann auch Neuigkeiten. Die haben was für Ärzte und Pflegekräfte geändert, Wolfgang.
Ja, obwohl ich das noch nicht so ganz durchdringe. Aber hier gibt es Hinweise, dass die Quarantänebestimmungen für Ärzte und Pflegekräfte nach Kontakt zu SARS-CoV-2-Patienten gelockert werden sollen. Dahingehend, dass man hier darauf wahrscheinlich hinaus möchte, die Quarantänezeit insgesamt zu verkürzen. Ja, warum tut man das? Ich denke nicht, dass man hier ein sehenden Auges in spezielles Risiko eingeht, aber man sieht einfach auch, wie wichtig es ist, Kapazitäten auch vorzuhalten in den Kliniken. Und die werden natürlich mit steigenden Fallzahlen, werden natürlich immer eher gebraucht. Wir haben die Situation ja nun nicht nur in den Kliniken. Wir erleben ja die Situation zunehmend dann auch in Pflegeeinrichtungen, die noch hinzukommen. Ein ganz anderes Thema wird noch später sein, mal die häusliche Krankenpflege und die Tagespflege. Das sind ja alles Dinge, die unmittelbar von denen natürlich gestemmt werden müssen, die dort also auch zur Hochrisikogruppe gehören. Also insofern ist diese Lockerung sicherlich nachvollziehbar, aber da werden wir sicherlich auch nochmal genauer hinschauen, ob da eventuell ein Risiko mit verbunden ist oder nicht. Aber ich denke, RKI wird da so verantwortungsvoll und verantwortungsbewusst mit dem Thema umgehen, dass sie hier Patienten nicht einem zusätzlichen Risiko werden aussetzen. Wir hören Stichwort Risiko aus Italien, aus Bergamo, wo wir in den letzten Tagen, vor allen Dingen am Wochenende, das ist uns allen so nachhaltig in Erinnerung geblieben, nämlich die schrecklichen Bilder, wo in Bergamo die Militärtransporte, also Särge, abtransportiert haben, weil da in Spitze fast 600 Tote innerhalb allein von 24 Stunden zu beklagen waren, haben wir heute auch einen Bericht aus Bergamo, die ja so ein bisschen schon in die Zukunft schaut, obwohl, wie gesagt, die Not noch sehr, sehr, sehr groß ist. Mit welchem Inhalt denn?
Das sind Klinikärzte aus einer Klinik in Bergamo, Papa Giovanni Hospital. Die sind uns ja doch einige Wochen leider voraus, muss man sagen, in der Corona-Epidemie, haben also schon zig Patienten behandelt. Jeder dritte Patient, den die dort behandeln, ist ein Covid-19-Fall und die haben also mitbekommen, wie so eine Epidemie ein Gesundheitssystem vor Ort in eine Krise katapultieren kann. Und die haben einen sehr lesenswerten Bericht veröffentlicht, in dem sie jetzt schon überlegen, wie müsste man das Gesundheitssystem in Zukunft aufstellen. Und ich zitiere es mal. Was wir schmerzlich lernen, ist, dass wir Experten für öffentliche Gesundheit und Epidemien brauchen. Am Ende fehlt es eben an Logistikern, an Psychologen, an Sozialarbeitern und an Epidemiologen. Und die Krise, und das fand ich einen spannenden Befund dieser Ärzte, die Krise sei mehr als ein Phänomen der Intensivpflege, sondern eine Krise der öffentlichen Gesundheit und der humanitären Hilfe. Also das, was die sagen, ist, sagen, wenn wir so eine Krise lösen wollen, müssen wir sozialmedizinisch enorm nachlegen. Und in Sachen Nachlegen, anderes Land, nämlich Brandenburg, nicht mehr Italien, gibt es jetzt tatsächlich auch eine Lösung einer ganz anderen Krise, Wolfgang, nämlich einer Approbationskrise.
Ja, das hatte sich in den letzten Wochen und Monaten zu einer Hängepartie geworden, vor allen Dingen für die unmittelbar Betroffenen. Und diese Betroffenen haben jetzt die Chance, relativ schnell nämlich ihre Approbation zu bekommen, nachdem darüber diskutiert wird, ob das Studium, das sie in Stettin absolviert haben, mit der Approbation unter den aktuellen Bedingungen so akzeptiert wird, war jetzt lange Zeit Zankapfel gewesen. Der Minister hat sich eingemischt und hat, Bundesgesundheitsminister Spahn hat sich eingemischt und hat der zuständigen Landesministerin empfohlen, hier eine pragmatische und schnelle Lösung voranzutreiben, indem unter der Vorlage einer Gleichwertigkeitsbescheinigung der Abschluss der Approbation anerkannt wird. Das würde bedeuten, diese jungen Menschen stünden natürlich von jetzt auf gleich dann auch der Versorgung zur Verfügung. Und offenbar scheint Corona auch und die Corona-Krise und die Corona-Pandemie derartige Lösungen oder derartige Entscheidungen zu beschleunigen. Da kann man nur sagen, mehr davon. Und dann haben wir noch eine ganz interessante Meldung. Da geht's um ein Fastfood-Restaurant. Ich glaube, wir kennen da zwei ganz große, nicht nur in Deutschland, sondern international, die ja hohe Expertise haben, was Drive-In-Service angeht. Und siehe da, im Kreis Euskirchen liegt es, glaube ich, ist Mechenich.
Genau.
Und dort hat man einen ehemaligen Burger King, wo zum Drive-In-Zentrum gemacht. Was hat es damit auf sich?
Das ist tatsächlich ein leerstehender Burger King. Und das DRK in Mechenich hat überlegt, wo könnten wir denn so ein Abstrichzentrum machen? Wie könnten wir das organisieren? Und dann sind die auf dieses leerstehende Burger King-Restaurant gekommen und haben gesagt, Mensch, das ist doch super. Dieses Haus hat letztlich eine ideale Voraussetzung, weil diese Fastfood-Restaurants sind nun mal für Drive-In-Situationen hergerichtet. Da muss ich nichts erfinden, da muss ich nicht irgendwie mein Haus umbauen. Die haben gesagt, da kommt ihr jetzt alle hin, da fahrt ihr hin, holt euch die Röhrchen ab, läuft. Das Kuriose, was ich daran finde, ist die Begrifflichkeit, die semantische Ähnlichkeit. Burger King hat eine Krone im Logo und wir reden hier von einem Kronenvirus, von einem Coronavirus. Also das ist vielleicht ein ganz merkwürdiger Zufall, aber wie so, ich sag mal, Kreativität entsteht, diese Situation jetzt irgendwie zu lösen, damit umzugehen, das zeigt auch Wolfgang, ein Hausarzt aus Sachsen-Anhalt.
Ja, Allgemeinarzt Dr. Robin John hat jetzt mit seinen Kolleginnen und Kollegen gebastelt und am Ende stand dann offenbar ein Wohnwagen, der jetzt zu einem mobilen Einsatzzentrum sozusagen geworden ist. Und wenn ich die Geschichte richtig verstanden habe, ist das jetzt sozusagen auch im weitesten Sinne auch eine Drive-in-Corona-Abstrichstation. Aber bevor es dort zum Abstrich kommt, den die mutmaßlichen Patienten dann selbst an sich vornehmen, findet ein Gespräch statt zwischen Herrn Dr. John und dem Patienten, der Patientin, über die Wechselsprechanlage, um auch hier das Infektionsrisiko gering zu halten. Und kommt er dann zu dem Schluss, dass hier der Patient, die Patientin getestet werden sollte, geht es dann weiter und er überreicht ihm dann das Röhrchen mit dem Abstrichmaterial, um dort halt dann, wie gesagt, den Abstrich vornehmen zu können. Clevere Idee und sicherlich für den einen oder anderen zur Nachahmung empfohlen, zumal ich schon aus Norddeutschland auch Initiativen gesehen habe, wo niedergelassene Hausärzte einen eigenen Container auf ihren Parkplatz gestellt haben und dort ebenfalls ausschließlich Patienten mit entsprechender Symptomatik behandelt haben. Dann stellen wir fest, dass es offenbar auch eine breite Unterstützungswelle gibt, also nicht nur Leute, die abends auf den Balkonen den Helfern, den vielen Helferinnen und Helfern im ärztlichen und im pflegerischen Dienst zuklatschen, sondern es gibt viele niedergelassene Ärzte, die durchaus auch bereit sind, hier und da noch nach ihrer regulären Arbeitszeit zu unterstützen.
Ja, die ersten Meldungen, die wir heute bekommen haben, das war tatsächlich aus Berlin. Da hat die KV uns mitgeteilt auf Anfrage, dass tatsächlich etliche Ärzte aktiv an die KV herangetreten sein sollen und mitgeteilt haben, sie möchten gerne helfen in den Kliniken, bei Kollegen. Das sind ganz sicher gebietsärztliche Niedergelassene, vor allem Bestellpraxis, die planbare Eingriffe vornehmen, die jetzt mal abgesagt werden, die jetzt im Moment einfach nicht stattfinden können. Und die haben natürlich die Situation, was mache ich denn dann? Mir bleiben die Patienten weg. Die müssen ja auch ihr Einkommen irgendwie generieren. Und es gibt ja sogar die Diskussion über Kurzarbeit von niedergelassenen Ärzten und Praxispersonal. Und da ist es offenbar so, die gehen von sich aus auf die KV zu und sagen, wir sind hier, wenn ihr uns braucht, bitte. So. Und das wird ganz sicher in anderen Regionen ähnlich sein. Wir wissen, dass die Kammern das abfragen. Da bleiben wir am Ball und gucken mal. Jetzt sind wir im ambulanten Bereich und damit sind wir bei der letzten Meldung. Auch in Schleswig-Holstein, Wolfgang, hat man sich Gedanken gemacht, seitens der KV in dem Fall, wie man die Versorgung vielleicht etwas, ich sag mal, optimieren kann.
Mhm. Ja, dabei müsstest du mir gleich nochmal helfen, da etwas tiefer inhaltlich einzusteigen. Aber wenn ich dich bei dem vorherigen Thema, was die Niedergelassenen angeht, nochmal eine kleine Ergänzung dazu geben kann. Gerade erreicht mich also noch die Pressemeldung des Berufsverbandes niedergelassener Gastroenterologen, die sich bereit erklären, hier einzuspringen, wenn Kliniken im Zuge der Corona-Infektion überlastet werden, erklärt der Vorsitzende des Berufsverbandes der niedergelassenen Gastroenterologen. Zitat, trotz aller erforderlichen Einschränkungen tun wir darüber hinaus selbstverständlich alles, um die Betreuung unserer Patienten aufrechtzuerhalten. Also auch hier gibt's jetzt ganz aktuell Unterstützung. Ja, also kommen wir nochmal von den Gastroenterologen und dem Angebot hier, die Kolleginnen und Kollegen zu unterstützen, die in den Kliniken arbeiten. Würde ich gerne die Frage nochmal an dich dann zurückstellen, was die Kassenärztliche Vereinigung in Schleswig-Holstein jetzt ganz konkret beschlossen hat im Zusammenhang mit einem Abfrage- und Meldesystem mit den niedergelassenen Ärztinnen und Ärzten in Schleswig-Holstein.
Ja, die haben im Prinzip zwei Dinge gemacht oder wollen zwei Dinge machen. Zum einen wollen sie die niedergelassenen Ärzte schützen und sagen, bitte behandelt die Patienten nicht in eurer Praxis, sondern behandelt sie zu Hause. Und macht das bitte telefonisch. Das ist ja ohnehin der Ratschlag, auch von der DGAM und vom Hausärzteverbänden. Und zweitens will die KV Schleswig-Holstein niedergelassene Ärzte dazu gewinnen, dass sie diese Patienten telefonisch regelhaft, also regelmäßig im 12-Stunden-Abstand betreuen, die Informationen dann sammeln und an das Landessozialministerium und die Gesundheitsämter weitergeben, damit dort so eine Art Covid-19, ambulantes Covid-19-Register entsteht, dass man da auch ein bisschen was aus der Versorgung lernt. Das ist natürlich relativ arbeitsintensiv, wenn du nur zwei Patienten betreust in der Praxis und die jeden Tag zweimal anrufen musst, dokumentieren, das Ganze weitergeben, das ist eine Menge Arbeit. Und so sieht auch der Hausärzteverband Schleswig-Holstein das Ganze etwas, ich sag mal vorsichtig, realistisch. Der Thomas Maurer, das ist der Vorsitzende des Landesverbands, der hat uns gesagt, die übliche Einzelpraxis werde aus seiner Sicht damit überfordert sein. Also zweimal am Tag das abzufragen, auch samstags und sonntags, im Prinzip könnte das dann auch nachts bedeuten. Das ist doch eine Menge Arbeit. Er hat seinen Kollegen geraten, das abhängig zu machen von der Größe der Praxis. Ja. Je nachdem, wie viele Kollegen du hast. Und er sagt seinen Kollegen auch klipp und klar, niemand muss ein schlechtes Gewissen haben, wenn die eigene Praxisstruktur, also eine kleine Einzelpraxis beispielsweise, dieses Monitoring nicht zulässt. Das ist das jetzt. Das sind jetzt einige, Wolfgang, Entwicklungen gewesen in Sachen Covid-19, SARS-CoV-2. Das sind längst nicht alle, die wir heute abgebildet haben, unter anderem auf ärztezeitung.de. Wer die Details wissen will, sollte reingucken. Es wird weitergehen und wir werden über die nächsten Projekte berichten.
Eine spannende Woche, die uns bevorsteht. Vielen Dank, Dennis.
Ich danke dir, Wolfgang.